Nachtclub, der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Heute geht es um das Thema Radikalisierung von Jugendlichen oder von jungen Menschen. Was passiert da, was ist das Thema und um was geht es eigentlich wirklich? Wir hoffen, ihr genießt es.
Und heute ist endlich mal dabei unser Yahya.
Hallo, hallo miteinander.
Endlich bist du mal Teil von dem Ganzen. Du hast uns ja schon öfter mal mitgeteilt, ich will auch endlich mal mitmachen. Endlich bist du dran.
Aber nie Zeit gehabt.
Das stimmt. An uns soll es ja nicht liegen. Aber kommen wir zum heutigen Thema. Wir haben nämlich ganz viele Fragen bekommen. Und zwar drehen die sich alle ums Thema Radikalisierung.
Echt radikal.
Und wir haben uns überlegt, ja komm, dann machen wir doch das endlich mal, das Thema. Und machen das mit Hilfe von Fragen, die uns erreicht haben. Vor allem von einer sozialen Einrichtung da in der Schweiz, im Raum Zürich. Und die haben das Problem. Und die sind nicht die Einzigen, die das Problem haben, weil wir machen das jetzt schon, also ich seit 5 Jahren und du schon seit 100.
Genau, danke schön.
Und leider, also die letzten Jahre erreicht...
Reich mir den Stock, ich muss schneller.
Eben eine soziale Einrichtung, wir können es auch benennen als Heim, oder? Da geht es eben um einen Jugendlichen und der macht jetzt da den Sozis echli Sorgen, weil er eben Scheinradikalisierung irgendwie inszeniert oder ja, vielleicht auch mal weg von dem Scheinbaren, vielleicht ist es ja wirklich so, vielleicht ist er wirklich da auf eine Schiene geraten, wo jetzt nicht so cool ist.
Die Frage ist, glaube ich, immer, ob der Zug schon abgefahren ist. Wann ist bei solchen Menschen der Zug abgefahren? Gibt es so eine Situation oder sind wir oder ist man in der Lage, Menschen, die sich radikalisieren oder anfangen zu radikalisieren, kann man sie noch rechtzeitig davor warnen oder abbringen?
Ja, bei uns ist ja immer das Gleiche, oder? Wenn die Polizei oder der Bundesnachrichtendienst oder soziale Einrichtungen sich an uns wenden, da sagen wir immer das Gleiche. Wir machen Präventionsarbeit. Wir sind eigentlich die Falschen, wenn es darum geht, dass schon jemand radikal ist oder wirklich schon irgendwelche Aktionen am Planen ist und so weiter. Da sind wir absolut die Falschen, oder? Vielleicht ganz kurz, bevor wir richtig in die Thematik einsteigen. Ich habe heute mal ein bisschen Recherche gemacht noch. Habe zwischen meinen Akten noch was gefunden von damals von der Kantonspolizei in Bern. Die hatten eine sehr geile Präsentation gemacht damals, wie das so schlimm war, oder? Wie wir so viele Dschihad-Reisende gehabt haben vor der Schweiz. Insgesamt waren es 98, gell? Fast 100.
Hat das nicht Koni angeboten?
Koni hat das nicht angeboten, aber eben du. Also du wirst lachen. Ich habe mir da voll viele Videos angeguckt, wie die Werbung machen, ne? Für die Jugendlichen. Und das ist fast schon Koni-Style gewesen. Also die haben dann teilweise so, ja Bruder, komm in den Dschihad. Und dann haben sie so Villen gezeigt, so eine fette Villa mit, was weiß ich, Hammer vor der Tür, weißt du, so diese großen Jeeps und so. Und also schon sehr verlockend, weißt du, denkst du, geil, geiles Leben und dann noch Kalaschnikows und so. Aber die Wahrheit war ja, du bist gekommen und du hast nicht mal eine funktionierende Klospülung gehabt. Ne? Das haben ja die dann, wo dann zurückgekommen sind, haben ja dann erzählt, die hatten keine Infrastruktur, teilweise nichts zu essen und eben nichts mit Villa, oder? Das waren dann einfach nur so Matratzen irgendwo, wo sie halt einfach ja, pennen sollten, die Jugendlichen. Eben, wir reden heute wieder über Prävention vor allem, aber wenn jetzt wirklich eine Auffälligkeit wäre, dann sagt die Kantonspolizei in Bern, dass man auf jeden Fall die Polizei, eine Bezugsperson oder einen Notruf kontaktieren sollte. Und die sagen weiter, es gibt die Denker und Lenker, das sind die, wo halt einfach wirklich organisatorisch wirken, Netzwerke machen, radikal denken, andere in ihr radikales Gedankengut anstecken und so weiter. Dann gibt es die Unterstützer, da reden wir schon von wirtschaftlicher, also finanzieller Unterstützung, gesellschaftlich und ideologisch unterstützen und dann gibt es die Ausführer. Und bei den Ausführern, da müssen wir nicht viel drüber reden, das sind die, wo dann wirklich sagen, okay, los geht's, ich tue jetzt einen Bombenanschlag selbst planen oder ich gehe jetzt da in so ein Terrorgebiet und schließe mich diesen Leuten an und so weiter. Das sind die Ausführer. Und was ich finde, und habe ich damals schon angemerkt, was da noch gefehlt hat bei dieser Präsentation, waren die Schläfer. Weil die Schläfer, das sind eigentlich die gefährlichsten. Das sind halt die, wo das radikale Gedankengut die ganze Zeit in sich tragen, vielleicht einen Auftrag bekommen haben, aber quasi unter uns leben, ja jahrzehntelang teilweise auch und dann einen Anschlag verüben, aber sehr gezielt dann auch. Ne?
Ja, und was vielleicht noch fehlt, sind die einfachen Mitläufer. die ja. eigentlich gar keine Ahnung
ja, gut,
haben.
Ich glaube, die Polizei, die hat die Mitläufer tatsächlich bei den Lenker und Denker mit drin.
Aber Mitläufer ist nicht ein Lenker, auch nicht ein Denker, sondern der, wie der Ausdruck sagt, der läuft einfach mit. Dem sagt man, ja, du musst das machen und dann macht er das.
Das war auch nur wirklich ganz kurze Einführung in die ganze polizeiliche Arbeit oder eben wie unser Staat das auch sieht, oder? Wir haben in Winterthur eine Fachstelle für Extremismus. Das ist einmalig gewesen, hat man damals geschaffen, oder? Nachdem die ganzen Dschihad-Reisen waren. Und die funktioniert auch, also an die kann man sich wenden, oder? Da gibt es quasi das Team, wo sich da kümmert. Und es
Brückenbauer.
Genau, und es gibt die Brückenbauer in Zürich. Da kann man auch sich dran wenden und kann man auch sagen, hey, ich habe da einen Fall XY, ich brauche eure Unterstützung. Ganz genau. Wir sind wirklich mehr in der Präventionsarbeit zu finden. Okay, ich fange mal an mit der ersten Frage.
Okay.
Wir haben ja unabhängig voneinander quasi uns Gedanken gemacht, wie wir die Fragen beantworten werden. Ich fange mal an mit der Frage und du beantwortest die mir und ich sag dir, was ich dazu sagen würde, okay?
Okay.
Also die Frage konkret von den Sozis lautet, wie erkennt man, dass eine Radikalisierung bei jemandem stattgefunden hat?
Ja, das ist eine interessante Frage. Dazu gibt es ja ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen. Bei Radikalisierung findet sicher etwas in der Sprache statt, dass man plötzlich, obwohl man nicht arabisch sprechend ist, in erster Linie
nur noch arabische
nur
Floskeln.
Arabische Floskeln, Mashallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nicht zu laut Allahu Akbar sagen, zum Beispiel im Tram oder so, auch wenn jetzt gerade Corona-Zeit ist. Aber
wow.
dass man dann solche Floskeln verwendet.
Vermehrt verwendet.
Ja. Andererseits muss man natürlich sagen, auch ein normaler Moslem, Durchschnittsmoslem sagt Alhamdulillah oder Mashallah, könnte sein, muss nicht sein. Ja.
Also wir gehen wirklich von übertriebenem Verhalten.
Übertrieben, ja. Das nächste ist, dass er sich abkapselt, ja, dass er den Kontakt zur, das kann so weit gehen, dass er den Kontakt zu der Familie ablehnt oder zu anderen Leuten und nur noch mit ganz bestimmten muslimischen
Brüdern,
ja, was zu tun hat, das wäre sicher ein weiterer Aspekt.
Ich habe aufgeschrieben, wenn eine Person wirklich mega radikal ist, dann checkst du das gar nicht. Weil wenn eine Person wirklich ernsthafte Absichten hat, irgendwie was anzustellen, was kriminell ist in unseren Augen oder in unserer Gesellschaft, dann wird die Person einen Teufel tun, dass die irgendwie offenkundig da zeigt, dass die Person radikal ist. Da sind wir wieder beim Stichwort Schläfer, ne? Das sind eben die Ruhigen, die für sich in ihrem Kopf oder in ihrer Internet-Peer-Group oder was der Geier da agieren, aber die würden es da ja eigentlich gar nicht zeigen, weil das Ziel ist ja, dass du nicht auffällst, oder?
Da haben wir ja Fälle gehabt, da haben die Eltern nicht mal mitbekommen,
ja,
dass die Tochter Muslima geworden ist, dass sie heimlich gebetet hat, dass sie heimlich angefangen hat, den Koran lesen. Und das andere, das ja nicht nur für Muslime ein Problem ist das ganze Internet.
Ja.
Also man kann, ob rechts oder links radikal oder ob man dann islamistisch wird, du hast ja alle Informationen im Internet.
Ja.
Ich erinnere mich an diese Veranstaltung in Winterthur, die wir mal hatten, und ich war recht erstaunt, wie viele Jugendliche den Pierre Vogel kannten aus dem Internet. Ja? Also das heißt, die Leute gehen ins Internet und suchen dort Antworten auf ihre Fragen, weil diese Fragen zum Teil eben der Imam von der Moschee nicht beantworten kann oder ich will mit dieser Frage nicht zum Imam gehen.
Da gab es ja viele wissenschaftliche Arbeiten und Zeitungsartikel, dass eben Radikalisierung wirklich im Kinderzimmer stattfindet. Ne?
Richtig.
Also das böse, böse Internet. Ne?
Das heißt, es ist wichtig bei den Eltern, ja, dass die Eltern sich auch bewusst sind, was schauen sich die jungen Leute an oder noch die Kinder an.
Ja.
Und dass man nicht einfach sagt, ja, ihr könnt Internet benutzen, so viel und so lange ihr wollt.
Weil sie es wirklich nicht im Griff haben. Ne?
Ja.
Optisch kannst auch noch viel erkennen, oder?
Ja.
Aber eben, da ist immer die Frage, ist das jetzt ein konservativer Moslem, ein Salafist vielleicht, oder ist das jetzt wirklich ein Radikaler?
Das ja, ist halt die Frage, das ist natürlich.
Oder ein Hipster.
Oder ein Hipster. Ich meine, jetzt, wenn ich trage
Grüne.
Normalerweise keinen Bart, ja. Jetzt habe ich einen Bart, das hängt aber mehr damit zusammen, die Sommerferien kommen, das sind Bikerferien, ich bin alles mit Motorradfritzen zusammen.
Da muss man sich anpassen.
Und alle haben einen Bart, also das hat nichts Religiöses mit. Es gibt natürlich, ist richtig, man kann sein Äußeres ändern. Ich habe das mal wirklich interessant gefunden in einer Moschee. oder ja, einen Schweizer kennengelernt, der Moslem geworden ist und der ist wirklich mit so arabischen Klamotten rumgelaufen. Und dann hat
sind arabische Klamotten?
Ja, das so sind Kleid, diese, ein langes Kleid, ja. Und hat mir dann gesagt...
Warum tun die Saudis das eigentlich tragen? Geht es da auch wirklich wie bei den Frauen darum, dass man den Körper des Mannes nicht so gut erkennt?
Das ist ja Tradition. Kleider sind gleich Tradition. Okay. Und der Islam nach dem Koran ist ja für die ganze Welt geschaffen. Das heißt, wenn ich solche Kleider, die in Saudi-Arabien oder in Pakistan anhabe, wenn ich die auf dem Nord- oder Südpol anhätte, dann habe ich ein Problem.
Das ist so.
Und ich habe dann diesen Schweizer gefragt, der hat gesagt, schau mal, Jeans ist haram, das ist verboten. Vielleicht ist das auch noch ein Anzeichen für Radikalisierung.
Wenn du plötzlich ständig...
Alles ist haram, verboten. Ja.
Und alle anderen sind Kafir, also nicht Muslime.
Ja, das ist auch ein Problem. Aber ich habe dann den Typen gefragt, wie kommt es? Denkst du, dass ich jetzt, weil ich eine Jeans anhabe, ein schlechter Moslem bin? Oder weil du jetzt so eine Schlabberhose oder was auch immer anhast, ja, dass man das anhaben muss, das hat mit Islam nichts zu tun. Ja? Also die Kleidung hat mit Islam in dem Sinn nichts zu tun. Weshalb ist man voll vermummt in diesen arabischen Ländern unterwegs? Es ist die Wüste, es ist Sand, es ist Wind, es ist heiß. Die einzigen Leute, die nicht vermummt sind, das sind Touristen und die haben alle Sonnenbrand fast.
Das stimmt.
Ja?
Das stimmt.
Also das ist der Grund, weshalb man sich so sehr verschleiert oder vermummt. Ja? Natürlich, nach Koran gibt es bestimmte Regeln, die man einhalten muss. Ja? Das ist in Ordnung. Der Punkt ist, schlussendlich muss jeder selber entscheiden, was er machen will oder nicht. Ja? Und wenn man jetzt zurück auch zu dieser Frage von Radikalisierung kommt, muss man diese Frage nicht mehr stellen, weil eine andere Stelle für dich denkt und dich lenkt und dir die Antworten gibt.
Im Sinne von, wenn jemand wirklich radikal ist, dann checkst du das eigentlich nicht. Also wirst mit großer Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt kapieren, bevor wirklich was passiert. Also wenn jemand wirklich ernsthaft radikales Gedanken, dann wird der nicht damit angeben und rumposaunen. Das ist auch so wie das türkische Sprichwort, bellende Hunde beißen nicht, oder? Das ist ein bisschen, das ist nämlich zu offensichtlich.
Das ist nicht türkisch, das ist deutsches Sprichwort.
Ach, stimmt ja, jetzt wo du es sagst. Aber auf Türkisch gibt es auch, glaube ich.
Ist ja wohl.
Haben die Deutschen von uns geklaut. Okay, also die Frage 2 beantworte ich. Kannst du mal vorlesen?
Ja, wie gehe ich vor, wenn bei einem Kind erkenne, dass es Sympathien hegt für den radikalen Islam?
Ich habe nur zwei Sachen aufgeschrieben. Reden und Fragen. Also ich glaube, das ist die Quintessenz, wenn du das Gefühl hast, hey, irgendwie, keine Ahnung, der sympathisiert mir jetzt aber schon recht krass mit der Al-Qaida und mit dem IS. Fragen stellen, reden, reden, reden und nochmal reden.
Das ist richtig. Ich glaube, da sind die Eltern ja gefordert. Sagen wir einfach Bezugspersonen, ob das die Eltern sind, ob das ein Onkel ist, eine Tante, Schwester, Bruder oder ob das dann eine andere Person ist, das spielt keine Rolle. Aber die Leute, die direkt mit dem Jugendlichen oder mit dem Kind, hier geht es ja sogar um Kinder, ja, zu tun haben, die müssen einen engen Kontakt haben. Und das nützt auch und die merken ja dann auch, da irgendetwas stimmt nicht. Und dann
du kannst ja auch mit Fragen schon sehr viel bewirken, dass der Jugendliche selber nachdenkt. Ich habe immer das geile Beispiel noch im Kopf. Weißt du noch, wie wir in Winterthur waren wir da unterwegs und haben einen Workshop gegeben für Kids und da war ein 15-Jähriger dabei und der hat doch gesagt gehabt, was hat er gesagt? Ah, eine gute Ehe hast du, wenn du deine Frau jede Nacht richtig durchbummst. Und was hast du gesagt? Das war so eine coole Antwort. Ja, ja. Du hast gesagt, ah, hast du Erfahrungswerte? Erzähl doch mal.
Ja, da weiß ich.
Das war so witzig, weil er so, und er konnte halt nichts sagen. Und ich dachte, das ist so eine geile Antwort. Das ist wie so, er wollte uns ja provozieren. Das ist eben das häufigste, das ist eben das Problem, oder? Dass Jugendliche in dem Alter provozieren wollen, oder?
Ich denke, einerseits ist provozieren, andererseits ist es aber vielleicht auch, was man halt von mir aus in Pornofilmen
oder
gesehen
Rap-Videos.
Hat. Oder Rap-Videos. Oder was man halt im Internet sieht. Und ich meine, das Gestöhne, was man im Internet sieht, dann hat man ja das Gefühl, Beispiel ja, so eine Sexorgie, das geht stundenlang und alle zwei Minuten hast du einen Orgasmus. Ja, und die Realität
wir sieht haben halt anders ja, wir aus. Haben ja nach dieser Aussage die Gruppen gespalten, oder? Haben wir dann gesagt, die Jungs zum Jachja und die Mädels mit uns mit. Und ich weiß nicht, was ihr damals noch besprochen habt.
Das ist richtig. Da möchte ich auf das zurückkommen. Ja. Wir haben uns ja getrennt, ja. weil wir gedacht haben, die Jungs, die wollen genderspezifisch auch zum Thema Sex.
Voll.
Und ich denke, es waren ein oder zwei Fragen, die irgendwas mit Sex zu tun hatten. Eine war, man soll die Frau so richtig durchficken wie Beton. Und dann habe ich gesagt, wow, gut, das tut weh. Also da, ja, und dann habe ich...
So naiv.
Ja, und dann, ja, das sind junge Leute, und da fragst du, ja, woher haben sie sowas? Ja, und ich denke, das kommt vielleicht aus Internet oder aus anderen Pornofilmen, ja. Und weil sie nie Sex hatten oder weil sie damit in dem Sinn nichts zu tun haben, dann hat man das Gefühl, ja, das muss so sein. Ja? Falsche Bildung, es ist nicht durch Nichtwissen, sondern es ist falsches Wissen, indem man etwas suggeriert, dass das normal ist.
Ja, und dann aber auch noch gepaart mit einem konservativen Eltern- und Familiensystem, weißt du, wo man nicht offen über Sex redet. Also ich glaube, dieses verzerrte Bild von Sexualität, das ist das Thema. Aber das ist ein gesellschaftliches Thema.
Reden ist sicher das Wichtigste. Und das Zweite ist Hilfe holen. Mhm. Es gibt ja viele Eltern, die haben keine Ahnung, was der Islam ist. Die können nicht islamisch argumentieren, sie kennen den Koran nicht, sie wissen nicht, was im Hadith steht, sie wissen nicht, wie mit dem umgehen. Und da ist natürlich die größere Frage, ja, wo kann ich jemanden Hilfe kriegen? Ja.
Und da also, sagen wir immer, schau ins Familiensystem. Ne? Da gibt es immer mindestens eine coole Person, wo einen super intelligenten, intellektuell wertvollen Islam vermitteln kann.
Kann.
Die nächste Frage, ich frage Sie. Sie haben wissen wollen, was sind die häufigsten Gründe für eine Radikalisierung? Was hast du?
Ja, die Radikalisierung, das kann jetzt, wenn wir jetzt junge Menschen nehmen, ja, also nicht Kinder, sondern junge Menschen, kann es natürlich ganz verschiedene Gründe haben. Ein Grund, den man nicht vergessen darf, ist einfach Abenteuer. Ich habe keinen Bock mehr, in die Schule zu gehen. Vielleicht bin ich auch nicht gut in der Schule. Ich habe keine Anerkennung. Ja, dass man dort dann mal den Spaß hat. Ja, es ist ja wie Boy Scout, Pfadi.
Endlich auch mal wichtig.
Auch mal, ja. Dann, wenn man natürlich in den Medien schaut, der IS und andere Gruppierungen haben ja dann immer gesagt, ja, Al-Almani, der Deutsche, Al-Swissri, der Schweizer,
voll.
Da ist man
auch,
voll
jemand. Du bist jemand.
Du bist in der Schweiz niemand im Prinzip, hast keine gute Ausbildung, dann fällst du irgendwie von der Lehrstelle raus, hast keine Lehrabschluss
gemacht.
Also
das sind alle soziale Probleme.
Das sind viele soziale Probleme. Was aber nicht beantwortet, wenn man bedenkt, dass es ja auch immer wieder ganz intellektuelle Menschen sind, also Uni-Studenten oder sogar Lehrer. In England waren es zum Teil Lehrer, die gar nie in Pakistan gelebt haben, aber plötzlich Al-Qaida-Anhänger wurden und Züge in die Luft gejagt haben.
Ja.
Die waren
Das haben sie am Anfang 2015, wie der Abu Bakr al-Baghdadi zum Dschihad aufgerufen hat, offiziell. Mhm. Da war ja das Thema, oder? Ob das wohl halt nicht so gebildete Menschen sind. Aber dann hat man festgestellt, nee, es gibt auch welche, die ganz dabei sicher sind, die hochgebildet sind, Pilote und so. Ne? Also gab es mega viel Intellektuelle auch. Ne?
Ich meine, wenn man IS anschaut, die haben top professionelle Videos gedreht. Ja. Aber das waren Leute, die professionell waren, sie wussten, wie man... Also du hast mal das gesagt und ich fand das ja sehr interessant. Du hast mal gesagt, das sind bessere Sozialarbeiter als wir.
Ja.
Die wissen, ein Pierre Vogel weiß, wo und wie er die Leute abholt, er weiß, welche Sprache er benutzen muss, er weiß, welche Fragen da sind.
Und vor allem macht er auch Körperkontakt, ne? Wenn der sieht, der Jugendliche, der ist irgendwie gerade emotional, sofort in den Arm nehmen und so, das kann ich alles nicht. Ne? Ich würde meinen Bachelor-Titel vielleicht sogar verlieren, wenn ich Nähe-Distanz ein paar Mal missachten würde.
Ja gut,
oder?
Bei Corona ist sowieso.
Sowieso. Das ist, ich weiß, was mich voll happy macht, dass wir gerade die Handschütteldebatte nicht mehr haben.
Ja, und die Burka kommt dann bis abgelehnt.
Echt?
Weil jetzt,
Ich habe mich gar nicht informiert. Nur das Tessin in dem Fall.
Ja, nein, das war ja gesamtschweizerisch gedacht.
Ah ja, aber das Tessin hat immer noch.
Und St. Gallen, die haben noch.
Wobei, St. Gallen auch?
Ja, ich glaube, St. Gallen auch. Aber wie gesagt, im Moment darf oder soll jeder so ein Dings vor dem Mund haben.
Wir gleiten schon wieder vom Thema ab. Aber ich habe noch einfach zum Hinzufügen, was häufig Gründe sind von Radikalisierung, mitleiderregende Videos. Das darf man nicht unterschätzen. Also sogar ich habe mich kurz dabei erwischt, wie ich auf einmal, weißt du, 2015, 2016 wirklich sympathisiert habe mit diesen Aufrufen, weil sie haben dann ganz schlimme Bilder gezeigt. Weißt du, sie haben dann zum Beispiel gezeigt, wie dann Israel durch die Okkupation zum Beispiel Palästina einnimmt und dann kommen die halt, weißt du, mit so mitleiderregenden Floskeln auch, ne? Siehst du nicht, wie unsere Brüder und Schwestern leiden? Dann zeigen sie ganze Flüchtlingslager, weißt du, und diese, ich meine, diese Flüchtlingslager, die sind ja teilweise auch begründet wegen diesen Idioten, aber sie zeigen dann einfach so muslimische Familien, weißt du, die voll drunter kommen. Dann zeigen sie NSU-Skandal in Deutschland, oder, wo dann wirklich Muslime konsequent umgebracht wurden, einfach weil sie Muslime sind oder Migranten. Also sie spielen mit Emotionen, oder?
Das ist richtig und das hat auch was mit, ja, weil wir Heuchler sind. Wir setzen uns für die Menschenrechte ein, aber
und
die gelten nur für uns.
Ja. Ja.
Und wenn wir Israel-Palästina-Konflikt anschauen, dieser Konflikt wäre schon längst gelöst, wenn man die gleichen Menschenrechte für alle hätte und dann auch diese auf dieser Ebene diskutieren würde.
Ja. Ja?
Dass man jetzt, dass Israel drauf und dran ist, Gebiete ganz zu annexieren, das ist gegen die UNO-Charta, aber das juckt.
Interessiert ja auch keinen. Ja, ne?
Und das ist genau, was du sagst, das ist das Problem, es interessiert niemand. Und dann kommen die mit solchen Filmchen und sagen,
schau,
es soll
interessiert
dich
niemand.
Interessieren.
Genau, ja.
Du bist Moslem,
ja.
Auch wenn du in der Schweiz geboren bist oder in der Schweiz lebst, das sind deine Leute und niemand interessiert sich.
Und das hält man fast nicht aus, ne? Eben Menschenrechte, wir setzen Menschenrechte und die ganzen Charters nur um, wenn es uns nützt.
Wir machen Business as usual. Das ist das
Wir
Problem.
Haben aber auch Rekordeinnahmen im Waffenexport aktuell. Das will man nicht stoppen.
Das ist das eben, was ich sagen möchte, ist, die Wirtschaft geht vor den Menschenrechten, Religionsfreiheit und weiß ich was. Die Wirtschaft geht vor. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein.
Das ist so.
Alles andere steht hinten an. Wirtschaft geht vor.
Aber ich habe das mit Finanzen eben gut gefunden, dass du es angesprochen hast, weil das habe ich als letzten Punkt, warum häufig Radikalisierung passt jetzt aber nicht in die Schweiz. Also wir haben ja keine Finanzprobleme, das nicht, oder? Aber viele, zum Beispiel Tunesier, also Nordafrikaner, viele Türken und so weiter sind damals auch zum IS wegen Geld, weil die natürlich mit guten Löhnen gelockt haben. Ne? Okay, dann die nächste Frage, du.
Ja, was ist bei Kindern und Jugendlichen hilfreich zum Schutz vor Radikalisierung? Haben wir zum Teil schon
haben wir schon beantwortet, weg vom Internet.
Ja. Weg vom Internet.
Rein ins Real Life vom Islam, oder?
Ich denke ja, wie wir vorher gesagt haben, man muss dann Menschen finden, zu denen die Jugendlichen oder Kinder auch Vertrauen haben und die dann auch nicht einen Islam, einen radikalen Islam vertreten, sondern eben...
Ja.
Einen, der gegen Radikalisierung und Terror ist.
Ja.
Und das ist wichtig, dass man dann das überprüft.
Ja. Ich habe die nächste Frage. Was möchte mir der Jugendliche mitteilen, wenn er provokativ eine pro-radikale Haltung einnimmt? Ich will die Frage bitte selbst beantworten. Übrigens, in die Klammer haben sie noch reingeschrieben, was ich sehr witzig finde. Zeichnungen mit Kopf ab etc. In Texten, Bilder, in Worte, fast von Folterungen etc. Also dieser Jugendliche, der geht auf die Vollen, oder? Der ist mit vollem, wie sagt man, künstlerischen Dasein dabei. Ich habe einfach aufgeschrieben, ja, dass der halt einfach provozieren möchte, Macht ausspielen möchte und halt Angst und Schrecken verbreiten will in sein System, oder? Und weißt du was? Das ist auch normal, weil der ist in der Pubertät. Also in der Pubertät findet doch jeder Jugendliche und jede Jugendliche irgendwie einen Weg, um die Erwachsenen drumherum verrückt zu machen. Und dieser Jugendliche hat halt das geschafft mit seiner angeblichen Radikalisierung.
Ja, in der Pubertät sind viele Leute zu Punks geworden damals.
Ja, ist auch eine Art von Radikalisierung nach links, oder?
Und wenn halt Punk nichts mehr bringt, dann... zieht man eine Burka an.
Würdest du sagen, der Punk ist tot?
Es gibt den Punk, es gibt den Edelpunk, es gibt immer noch Leute, die als Punk rumlaufen. Tot, ich weiß nicht, vielleicht hat es wieder eine Auferstehung. Aber Der Witz ist ja, der Jugendliche will provozieren, ja, will ja vielleicht auch auffallen, je nachdem. Ja.
Voll.
Und deswegen fällst du auch in der Schule auf, wenn du plötzlich mit dem Kopftuch kämpfst, ja.
Ja. Ja.
Oder mit dem Käppi oder, ja, oder mit Vollbart oder weiß ich was.
Oder mit,
ja,
der Kippa.
Oder mit der Kippa, spielt ja keine Rolle. Aber ich denke hier auch Kopf ab. Da ist natürlich auch die Frage, was geht im Kopf von diesen Menschen zu und her. Es muss man auch tiefenpsychologisch vielleicht anschauen. Ja? Vielleicht hat er ja solche YouTube-Filmchen angeschaut, die, ja, wir vorher besprochen haben, und sein Rechtsempfinden ist verletzt, indem man sagt, ja, da werden Menschen umgebracht, nur weil sie Moslems sind und niemand kümmert sich darum. Ja?
Ja.
Andererseits, wie du vorher erwähnt hast, kann das auch einfach seine Unzufriedenheit hindeuten, dass er frustriert ist. Also jemand, der so Zeichnungen machen würde, ich würde das Gespräch suchen, um herauszufinden, was genau
los ist. Oder sogar psychologische Abklärung.
Ja, das ist auch. Ja.
Also ich habe mich bei der Frage sogar ein bisschen gewundert. Also ich will keine Berufskollegen von mir dissen, auf jeden Fall nicht. Das ist nicht mein Ziel und nicht meine Absicht. Vielleicht sind auch wirklich Ängste bei meinen Berufskollegen dabei, aber ganz ehrlich, wir reden über einen pubertierenden Jugendlichen, ja, und der tut einfach seine Macht missbrauchen mit diesen Radikalisierungszügs, oder? Und das muss man vielleicht auch abtun als jugendliches Verhalten.
Ja, zumindest sollte man das mit einbeziehen, wenn ich so einen Fall anschaue, ja, dass man, ja, auch sagen muss, oder sich,
wie weit ist es normal,
dass dass er jetzt mit sowas kommt, ja, aber es braucht eine Abklärung, es wäre wichtig,
voll,
ja, und wenn man das selber nicht machen kann, dann ist in Ordnung, dass man dann Hilfe holt,
absolut, ja,
in der Jugendpsychologie, Beratungsstelle und so weiter.
Voll. Aber grundsätzlich würden wir jetzt sagen, hey, der provoziert euch.
Ja.
Lasst euch nicht provozieren, ganz im Gegenteil.
Aber klärt ab.
Ganz genau. Und was wir halt immer wieder sagen, Fragen stellen, Fragen stellen, ja, Fragen stellen, immer mehr Fragen stellen, weil irgendwann kommt der Jugendliche auf den Punkt, das wissen wir aus Erfahrung, wo sie nicht mehr weiter wissen.
Mhm.
Und eben, Wissen ist halt Macht, gell? Das muss man natürlich schon sagen. Also,
oder Missbrauch.
Oder Missbrauch, das ist so. Okay, ich würde sagen, wir gehen zu der nächsten Frage und die frage ich. Ab wann muss ich mir jetzt Sorgen machen? Wenn der Pass und das Kind weg sind.
Das ist dann zu spät. Also das ist die falsche Antwort. Für die Eltern ist das die falsche Antwort, wenn der Pass weg ist und das Kind auch.
Dann musst du sagen, was?
Dann musst du nachreisen, wenn du noch Glück hast in die Türkei oder weiß ich
nicht. Ich weiß auch nicht, ob es zu früh ist für so Witze.
Man, ja, kann Witze reißen, natürlich. Eine Sendung darf und lebt, darf auch witzig sein und lebt auch von Witzen. Aber ich denke, für die Eltern, wenn sie feststellen, der Pass ist weg und die Tochter oder der Sohn ist weg, dann,
ja,
ist schon zu spät.
Ja, schon scheiße. Ja. Also Humor hin oder her.
Tortur,
ja,
für die Familie.
Humor hin oder her, ja, also wenn es dann wirklich passiert, ist echt scheiße.
Wenn ich Vater oder Mutter wäre, ja, Familie habe, Kinder habe, eigene Familie, dann denke ich, sind die Sorgen, sollten sofort da sein.
Schon.
Sorgen nicht im Sinn von, oh mein Gott, was ist passiert, sondern die Sorge, hey, was läuft ab? Komm,
warum bezeichnest du mich als Kuffar? Wer hat dich geboren?
Ja, also wenn jetzt mein Sohn mir oder meine Tochter mir sagen würde, Kuffar.
Machen die ja manchmal, ne? Dann,
ja,
sind die so krass religiös, dann, dass sie die Eltern dann, als Kuffar bezeichnen.
Dann, das würde mir schon sehr große Sorgen machen.
Ja.
Dann sind sie schon sehr weit drin, ja, im Business. Ja?
Ja.
Also man darf es nicht so weit kommen lassen.
Ja.
Das heißt, man muss vorher das Gespräch suchen, vorher herausfinden, was sind die Probleme, in welche Richtung gehst du.
Ja.
Und dann, je nachdem, hat man Ahnung zum Thema Islam? Wenn ja, dann kann man selber in die Diskussion einsteigen. Und wenn ich jetzt keine Ahnung habe, dann würde ich sagen, schau mal, ich würde gerne mit dir mal zu einem Imam, zu dem Imam gehen.
Das kommt noch.
Das kommt noch, okay.
Aber vielleicht, um das zusammenzufassen, das ist ja eben das Problem, wo wir immer sehen. Ne? Egal aus welchem Workshop wir gehen, egal mit welchen Jugendlichen wir zu tun haben, Bildung. Ne? Die haben
Bildung,
so viele Bildungslücken,
ja,
das ist unglaublich. Ne? Und wenn, ja, du diese Bildungslücken füllst mit radikalen Gedanken, gut, dann kommt es eben nicht gut. Weißt?
Ja, das macht mir dann am meisten Sorgen.
Das macht mir auch
dass
Sorgen.
Dass da große Leerstellen sind, also Leerstellen, das heißt, großes Unwissen, was,
ja,
eigentlich der Islam ist.
Ja.
Und dann kommt irgendeiner und füllt das mit irgendeiner Idee.
Oder die, salafistischen
Gedankengut, was nicht mit dem Islam zusammenhängt. Ja. Und hier möchte ich doch nochmal den Koran zitieren. Es gibt keinen Zwang in der Frage des Glaubens. Ja. Also ich darf niemanden zwingen. Ja? Ja. Vielleicht noch ein Satz aus dem Koran. Der Prophet hat ja seine Lehre verbreitet, hat die Leute aufgeklärt und hat sich dann extrem aufgeregt, warum die Leute nicht an ihn glauben. Ja. Und da hat er eine Offenbarung bekommen, das nach islamischer Auffassung ist im Koran drin, sagt Gott an Mohammed, deine Aufgabe ist nur, die Botschaft weiterzugeben und that's it.
Ja.
Also deine Aufgabe ist nicht, die Leute jetzt zu zwingen.
Ja.
Es gibt übrigens auch eine Hadith, da hat der Prophet gesagt, wer als Moslem einen anderen Moslem als Kufar, als Ungläubigen betitelt, ist selber einer.
Schau. Aber wie wenig die wissen, das können wir ja mittlerweile, wir sind ja mittlerweile Profis, ne, können wir ja innerhalb von 2-3 Fragen schon erkennen, oder? Zum Beispiel, wenn du die fragst, an wie viele Bücher glaubt ein Moslem, oder?
Also 4 Bücher, das ist sicher der Koran.
Ja.
Dann haben wir die Bibel.
Jawohl, also Neues Testament.
Die Tora.
Altes Testament.
Altes Testament.
Und? Die Bücher Psalter, das ist das, wo David und so weiter erhalten haben.
Ich meine, die meisten würden jetzt darauf antworten, das ist der Koran. Und im Koran steht und an die Bücher, die vorher herabgesandt
wurden. Dann wäre es auch beantwortet. Okay, also du formulierst die nächste Frage.
Gut. Wie unterstütze ich den Jugendlichen in der Entwicklung zu einem stolzen Moslem? Wenn ich selbst wenig Ahnung von der Religion habe.
Ich liebe die Frage. Die kommt auch jedes Mal und ich liebe sie.
Dann mit Liebe beantworten.
Wenn du keine Ahnung hast, kannst du aber immer noch Fragen stellen. Und dann ist das eigentlich voll cool, wenn die Kinder oder die Jugendlichen dann Fragen gestellt bekommen. Weißt du?
Ich denke, wie du sagst, man muss den Jugendlichen abholen. Das kann man auch, indem man zum Beispiel Assalamu alaikum sagt. Das ist ja jetzt ein Gruß, den jeder kennt. Ja, dass der plötzlich merkt, der grüßt mich sogar auf Islamisch, das ist eine Art Wertschätzung.
Also ein Schritt auf ihn zugehen.
Ja, ein Schritt auf ihn zugehen ist eine Wertschätzung und dann kommt die Frage, kannst du mir was über deine Religion erzählen?
Genau.
Und in dem Moment weiß man dann oder findet man sehr schnell auch heraus, was für Ahnung hatte. Das Problem ist ja, wenn man in den Schulen schaut, du bist Moslem, gut, dann erzähl mal was zum Ramadan. Und ganz viele Jugendliche sind dann überfordert, weil sie eigentlich keine Ahnung haben zum Ramadan oder zu Islamfragen. Also das heißt, man muss selber, wenn man Lehrperson ist oder mit Jugendlichen zu tun haben, nicht vergessen, es ist durchaus möglich, dass die Person nicht viel Ahnung zum Thema Islam hat.
Voll. Ein guter Sozialarbeiter, der kann auch an seine Informationen gelangen, indem er Fragen stellt, und zwar die richtigen Fragen. Und weißt du, was mich am meisten immer beschäftigt, wenn es um das Thema geht? Du musst wirkliches Interesse haben. Ein Jugendlicher checkt sofort, ob du jetzt gerade deinen 0815-Text runterrasselst oder ob du wirklich Interesse hast an seiner Spiritualität, verstehst? Und wenn du dem Jugendlichen schaffst, das Gefühl zu vermitteln, hey, das interessiert mich wirklich, warum du zurzeit die ganze Zeit Alhamdulillah, Astaghfirullah und so weiter sagst, weißt du, da wirklich Interesse ankündigst und da wirklich nachfragst, dann wirst du auf super Ergebnisse kommen, verstehst?
Ja,
und da musst du dich nicht fett auskennen.
Ja, und da ist auch gut, wenn man dann sagen kann, du, das weiß ich nicht und das muss ich mal nachschauen.
Oder schauen wir gemeinsam nach.
Oder noch besser, komm, du, schauen wir gemeinsam nach, hast du eine Webseite und dann findet man natürlich auch raus, auf welche Webseiten jetzt die Jugendlichen gehen. Oder das vielleicht schon vorher mal anschauen selber und sich bewusst werden, welche Webseiten gibt es. Ich denke, wir haben ja viele Webseiten,
die
wir empfehlen. Und da könnte man nachschauen, auf was empfehlen sie. Was
jetzt kommen wir endlich zu der Moscheefrage. Ist ein Besuch in einer Moschee zusammen mit dem Jugendlichen eine gute Idee, wenn er sonst niemanden hat?
Ja, also eine Moschee ist ein Zentrum, sollte ja auch ein Informationszentrum sein.
Beratung.
Und ich habe diesen Kurs letzte Woche gegeben und wir sind dann auch in eine Moschee gegangen und hatten dann auch eine Diskussion mit dem Imam dort. Ja? Und ich denke, das war voll gut, weil die Leute konnten dann mit dem Imam auch Fragen stellen und er hat sie beantwortet. Wichtig ist, bevor man in eine Moschee geht, sich bewusst sein, wer ist der Imam?
Sprache
und so weiter. Aber das Dümmste wäre, man geht wirklich in eine Moschee rein, wo halt radikal gedacht wird.
Gibt es ja aber gar nicht mehr. Wir haben ja in Winterthur diese eine Moschee gehabt, aber die ist ja fertig.
Ja, die ist zu.
Die ist zu. Und sonst sind keine, also mir sind keine aktuellen Moscheen bekannt, wo schwierig werden. Also es wurde ja auch Gott sei Dank vom Bundesnachrichtendienst auch überprüft alles und so. Also
das
ich glaube, im Moment sind wir frei von radikal. Aber das weiß man ja nicht.
Aber
das
trotzdem, man sollte herausfinden, oder sich ein bisschen informieren. Man kann auch, und deswegen, ich sage auch, die Schulen sollten guten Kontakt zu der Moschee haben und zu dem Imam und mit dem auch, ist halt arbeitsaufwendig, aber auch mit dem Kontakt haben, immer ab und zu mal diskutieren. Oder man kann sogar gehen, sehen Sie mal, wir haben Schwierigkeiten mit unseren muslimischen Schülern.
Ja.
Sie akzeptieren oder respektieren Lehrerinnen nicht oder so.
Ja.
Und dann dort die Meinung einholen und dann sagen, ja, wir laden Sie mal in die Moschee, in die Schule ein oder wir kommen mit allen mal in die Moschee und da wäre ich froh, wenn Sie zu diesem Thema auch was sagen würden.
Absolut, ja.
Also so ein Besuch ist sehr, sehr positiv, würde ich meinen. Aber ich denke, wenn man einen Moscheebesuch plant, dann ist es wichtig, dass man mit dem Imam spricht und wäre natürlich wichtig, dass er Deutsch kann.
Ja, sehr.
Und wenn er nicht Deutsch kann, dann würde ich anfragen, haben Sie jemand, der Deutsch kann oder wo hat es eine Moschee, wo Deutsch gesprochen wird?
Oder uns fragen, wir kennen coole Imame. Also uns kann man auch jederzeit kontaktieren, wenn es darum geht.
Oder auch einladen.
Oder einladen, genau. Ja. Aber wenn es darum geht, hey, wir brauchen einen coolen Imam, der vielleicht auch in der Schweiz geboren, aufgewachsen ist, die Schweizer Strukturen kennt, hey, kontaktiert uns.
Wichtig ist, wie gesagt, nicht einfach irgendwo in eine Moschee rein, sondern wirklich sich zuerst informieren, wer ist dort drin. Und wenn es dann
oder auch
passt.
Empfehlung dann.
Oder auch Empfehlung, genau. Und dann auf Empfehlung oder dann ein Gespräch suchen. Und wenn man zu einem Imam geht und dort die Fragen stellt, dann kriegst du ja auch eine Antwort. Und anhand von den Antworten kannst du für dich als Lehrperson oder Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter, kannst dann entscheiden, entspricht das dem, was ich mir vorstelle.
Ja. Aber ich habe eigentlich noch gedacht, weißt du, dass da vielleicht, also du bist ja sehr lange schon im schulischen Kontext unterwegs, ich dachte vielleicht, weißt du, bringt diese ganze Radikalisierungswelle, bringt vielleicht politisch was in Gang, dass man endlich Islamunterricht in Schulen hätten oder dass wir irgendwie den Islam mal gesellschaftlich anerkennen, sodass sich das alles auf eine höhere staatliche Ebene mit viel mehr Kontrollmechanismen hochhebt und dass wir dann quasi viel mehr hätten. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stand ja in der Schweiz schon mal zur Abstimmung. In Bern hat man das abgestimmt und das wurde dann abgelehnt. Ein anderer Punkt ist natürlich die Anerkennung der Muslime.
Des
Islam oder der Moscheen etc. etc. Als Landeskirche hat natürlich auch zur Folge, dass wir als Staat Einsicht haben, woher das Geld kommt.
Ganz genau.
Und das ist natürlich ein Kontrollmechanismus,
der wichtig wäre. Dann würden wir unsere eigenen Imame ausbilden mit unseren Steuergeldern und unsere Imame würden an schweizerischen Islam vermitteln. Verstehst du, wie ich meine? Also am besten Imame, die hier geboren und aufgewachsen sind, die die Schweiz kennen, verstehst du? Und die Kids kennen.
Das Problem ist, dass wenn ich Imame ausbilde und ich eine Imam-Ausbildung mache und damit rechnen muss, dass ich nach der Ausbildung keine Stelle habe, dann ist das ein Problem. Also entweder würde ich dann die Islam-Sichtweise von diesen Leuten aneignen, damit ich überhaupt einen Job habe, auch wenn ich vielleicht nicht einverstanden bin. Oder ich sage, nein, ich vertrete hier wirklich eine ganz andere Meinung, dann habe ich aber keinen Job.
Dann wirst du finanziert,
Aber also das sind so Aspekte. Und auch die Islam-Ausbildung, zu Recht wurde mal darüber diskutiert, es wird immer wieder diskutiert, Freiburg, Luzern, die streiten sich und wollen Imame ausbilden. Jeder Imam, jeder Pfarrer gehört in eine Kirche. Wie viele Moscheen haben wir? Das ist dann die Frage, wie viele Leute können wir ausbilden? Und
aber das meine ich halt, weißt du, warum ist da politisch nichts gegangen? Ich meine, wir haben ungefähr 100 Menschen an diesem blöden, unnötigen IS-Krieg da verloren. Weißt du, ich frage mich, warum in den letzten 5 Jahren nicht irgendwie viel mehr gegangen ist, dass man sagt, okay, scheiß drauf, wir tun das jetzt wirklich mal machen. Wir tun den Islam jetzt öffentlich-rechtlich anerkennen, machen wie eine Landeskirche, eine Landesmoschee, holen die Muslime an Bord. Ich meine, Österreich hat das auch geschafft, oder? Österreich hat sein Islamgesetz jetzt nochmal erneuert vor 2-3 Jahren, oder? Und jetzt ist wie so, jetzt ist okay, jetzt hat man dieses Papier und so weiter. Du musst nicht einverstanden sein mit dem Islamgesetz an sich, oder? Das nicht. Aber weißt du, wenn man das verstaatlichen würde, dann hätten wir all diese Probleme nicht. Was ist ein guter Imam, was ist ein schlechter Imam? Und ich meine, was bezeichnen wir als schlechten Imam? Ich kann dir sagen, was ich zum Beispiel ungünstig finde. Wenn jetzt zum Beispiel einfach ein Imam aus Kairo kommt, oder? Der kann nur Arabisch, im besten Fall noch Englisch, okay? Und dann kommt der hierher und wir wollen, dass unsere Jugendlichen was von dem lernen. Ja, wie soll dann der Jugendliche was von dem lernen, außer vielleicht Koran lesen? Aber was ist mit all den pädagogischen Fragen? Was ist mit all den Jugendlichen, die sehr gerne was wissen würden und so? Verstehst du mich mal?
Das ist ungünstig. Es ist ja auch eine Frage der Finanzierung. Man ist der Sache nachgegangen.
Und da, ganz zu kurz, sorry, da kann man kann viel über die Diyanet schimpfen, aber die Diyanet, also die türkische Regierung im Prinzip, das sind die einzigen, wo unsere Imame, und zwar in einem Schweizer realistischen Lohn, auszahlen.
Gut, ich meine, im Moment haben wir ja nicht nur Moscheen, die von Diyanet unterhalten
Nein,
werden, wir haben auch andere Moscheen.
Aber durch Spenden
und dort werden durch Spenden Imame bezahlt. Und da ist dann halt auch die Frage, wie gut sind die ausgebildet? Was sind das für Leute, die hier als Imame arbeiten? Also es ist wirklich, wäre an der Zeit, sich die Frage zu überlegen, wenn man ob man zum Beispiel sagen würde, jede Moschee in der Schweiz, ja, muss einen Imam haben, der in der Schweiz ausgebildet wurde.
Ich fände es cool.
Ist absolut gut.
Ich fände es cool.
Ja, das ist ja auch die Forderung von der SVP, dass man die Predigt in der Landessprache machen muss.
Da sind wir uns einig mit der SVP?
Ja, da finde ich absolut korrekt.
Übrigens, ich habe noch zu dem Thema, ich weiß, die Frage haben wir jetzt echt lange durchgekaut, aber ich habe noch aufgeschrieben, also Moschee, ne, für mich zum Beispiel, ist vor allem spirituell. Also quasi wir Frauen haben ja noch weniger Bezug zur Moschee, sozusagen, weil ihr habt ja noch das Freitagsgebet, die Männer und so, wir haben das ja auch nicht wirklich.
Es gibt Moscheen,
wo auch Frauen das Freitagsgebet machen, ich als türkische Sunnitin jetzt nicht. Für mich, wenn ich in die Moschee gehe, dann ist es wirklich, weil ich irgendwie Allah ganz nah sein will, weißt du, es ist was Spirituelles. Aber ich habe noch aufgeschrieben, dass man das ja auch mit dem Jugendlichen gemeinsam erleben kann und sollte auch, ne?
Ja, man kann durchaus vielleicht auch mal ein Freitagsgebet oder ein anderes Gebet dort mitmachen oder teilnehmen oder zuschauen. Ja. Je nachdem ist die Moschee offen und sagt, ja, wir haben auch genug Platz, kommen Sie an einem Freitag, Sie können den Gottesdienst mitbekommen, die Freitagsansprache, und dann könnt ihr auch zuschauen. Die Moslems sind, können mitbeten, die anderen können einfach da sein, sitzen am Boden und mitschauen, wie das funktioniert.
Ja, ganz moderne Moscheen übersetzen auch 1:1 auf Deutsch, ne? Da kriegst du ja Kopfhörer. Und dann kannst du, wenn der Imam zum Beispiel auf Türkisch die Predigt hält, dann tut einer übersetzen gerade 1:1. Das ist noch ganz cool.
Die Schweizer Moschee da in Zürich, ja, seit 1962 wird immer in Deutsch gepredigt.
Das ist lobenswert, ne?
Okay.
Ganz ehrlich, unsere Kids, mit denen wir zu tun haben in den Workshops, also die mit Migrationsvordergrund.
Die verstehen besser Deutsch als Türkisch.
Absolut. Also wirklich, die verstehen wirklich Deutsch, also Schweizerdeutsch in unserem Fall jetzt in der Schweiz. Das wird einfach wirklich besser verstanden. Die sind teilweise nicht so sattelfest in ihrer Landessprache und dann wird es schwierig, oder?
Vor allem dann, wenn es um Religion und religiöse Ausdrücke geht, wird es schwierig für die Leute. Ja.
2 Wochen geht es dann weiter mit Yahya und dem Thema Radikalisierung von Jugendlichen. Ciao zusammen!